기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 384. Nach einer Nota zum erfolgreich verlaufenden Agrarstreik in Kolumbien geht es gleich ans Eingemachte. Ihr hört ein brandaktuelles Interview zu den Unruhen im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, bei denen am 19. Juni mehrere Menschen von der Polizei erschossen worden sind. Der Spielfilm über die Colonia Dignidad in Chile hat wohl auch in Deutschland ein paar schlafende Beamte geweckt. Einer der Haupttäter dieser verbrecherischen Sekte lebt seit 5 Jahren unbehelligt in Deutschland, aber jetzt soll er wohl doch noch in Haft kommen. Und schon beim letzten Mal angekündigt, die kubanischen Hip-Hopperinnen von Las Cudas Cubensi waren auf Tour und erzählen uns von ihrer Musik und ihren Kämpfen. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda Info. Kolumbien. Der Agrarstreik und weitere Protestaktionen sozialer Organisationen sind Mitte Juni nach 2 Wochen beigelegt worden. Die Organisationen der Protestierenden hatten eine Einigung mit der Regierung von Präsident Santos erzielt. Die sozialen Bewegungen werteten den Streik als vollen Erfolg. Indigene, Afrokolumbianer und Kleinbauern hatten mit teilweise spektakulären Aktionen wie Hafenblockaden, Straßen- und Landbesetzungen sowie Massendemonstrationen gegen die neoliberale Umstrukturierung des Landes demonstriert. Zu den Protesten ab dem 30. Mai hatte das landesweite Bündnis Cumbre Agraria Campesina Etnica y Popular aufgerufen. Die nun durchgesetzten Verhandlungen sollen auf nationaler Ebene geführt werden. Erste Absprachen betreffen vor allem die Sicherheit der Streikenden und das Recht auf Protest. Die Regierung hat zugesagt, die Rechte der am Streik Beteiligten zu respektieren. Die Regierung hat sich zudem verpflichtet, Polizei und Militär anzuweisen, friedliche Proteste nicht zu verhindern, einen vernünftigen Sicherheitsabstand zu den Protesten zu wahren und vor illegalen Aktionen abzusehen. Die Vereinbarung ist eine Reaktion auf die auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen erhobenen Vorwürfe gegenüber der Staatsmacht, in den ersten 2 Juniwochen mit brutaler Härte gegen den Protest vorgegangen zu sein. Bei den Protestaktionen hat es 3 Tote und über 150 Verletzte gegeben. Weiter kam es überall im Land zu Inhaftierungen und Verschleppungen von Demonstranten. Auch paramilitärische Gruppen bedrohten die Streikenden in verschiedenen Landesteilen. Die neue Einigung zwischen Protestierenden und Regierung soll dazu führen, die Sicherheit der sozialen Bewegungen zu garantieren. Die Repression gegen die politische Opposition hatte in den letzten Jahren zugenommen. Sprecher von Gewerkschaften, politischen Organisationen, linke Journalisten und Kulturschaffende werden immer öfter Opfer von Mord und Bedrohung. Die Regierung sagte weiterhin zu, nicht mehr zu behaupten, dass die Guerilla-Organisation ELN hinter dem sozialen Protest stehe. Damit soll der Stigmatisierung und Kriminalisierung von politischem Protest entgegengewirkt werden. Sprecher des Bündnisses gaben bekannt, dass die Verhandlungen mit der Regierung fortgeführt würden und dabei die Punkte Landvergabe, kollektiver Landbesitz, bisher von der Regierung nicht erfüllte Zusagen, Menschenrechte und Frieden, Entschädigung der Opfer und Sicherheitsgarantien zur Diskussion stehen werden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/ponal.
In Brüssel verhandeln die EU-Staaten mit Mexiko über ein neues Freihandelsabkommen. Währenddessen schießen im Süden des lateinamerikanischen Landes Bundespolizisten auf Lehrer und Lehrerinnen, die gegen die neoliberale Reformpolitik der Regierung Peña Nietos protestieren. Onda Info sprach mit Philipp Gerber über die Hintergründe der Proteste und warum die Regierung mit massiver Repression auf sie reagiert.
Hallo Philipp, ich grüße dich nach Oaxaca. Uns erreichten Berichte über gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Bundespolizei am letzten Wochenende. Es ist von vielen Verletzten und mehreren Toten die Rede. Wie ist die Situation zurzeit in Oaxaca?
Ja, im Bundesstaat Oaxaca in Südmexiko haben wir seit Freitag eine Situation, die laufend eskaliert. Wir haben letztes Wochenende, also insbesondere am Sonntag, eine 15-stündige Polizeiaktion gehabt. Bei dieser Polizeiaktion sind ganz viele Leute in Mitleidenschaft gezogen worden, die sich bei den Blockaden an verschiedenen Orten aufgehalten haben. Man spricht inzwischen von 6 bis 10 ermordeten Zivilisten. Die meisten sind umgekommen bei einem Polizeiangriff in der Gemeinde Nochislan in der Mixteca, wobei dann auch Schusswaffen eingesetzt wurden von der Polizei. Anschließend ist die Polizei Richtung Oaxaca Stadt. Beim Eingang der Hauptstadt hat es weitere mehrstündige Auseinandersetzungen gegeben, wo etwa an die 50 Barrikaden errichtet wurden gegen die Polizei, die versucht hat, auf den Hauptplatz von Oaxaca Stadt vorzudringen, wo die streikenden Lehrer und Lehrerinnen ihr Protestcamp haben.
Von der Regierung wird behauptet, dass die Gewerkschaft der Lehrerinnen die Bildungsreform ablehnt, weil sie über Jahrzehnte etablierte Privilegien sichern will. Ist das wirklich so?
Nein, das ist nicht wirklich so. Es geht nicht um Privilegien, es geht darum, dass die oppositionellen Lehrerinnen und Lehrer, die wollen ihre erkämpften Arbeitsrechte nicht verlieren. Es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass die Bildungsreform auf Privatisierung ausgelegt ist. Also es werden Teile des Bildungswesens dem Markt geöffnet und das ist auch eine große Gefahr, insbesondere für arme Gemeinden und arme Regionen, die bei einer Privatisierung unter die Räder kämen.
Was sind denn jetzt eigentlich die wirklichen Forderungen der Lehrerinnen?
Also die konkrete Forderung im Moment ist Dialog. Nach 3 Jahren ununterbrochener Mobilisierung spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Es sind jetzt auch seit einer Woche die wichtigsten Gewerkschafter verhaftet von Oaxaca. Das hat jetzt auch zur Eskalation geführt. Und die Lehrerinnen und Lehrer wollen über diese Reform reden. Diese Reform wurde über ihre Köpfe hinweg entschieden. Das geht nicht, also die müssen einbezogen werden. Dieses Weltbankdiktat, das hier angewandt wird im Bildungsbereich, kann so nicht umgesetzt werden.
Proteste der Lehrergewerkschaft Cente gibt es regelmäßig in Oaxaca. Jedes Jahr im Mai ziehen tausende Lehrer durch die Straßen seiner Hauptstadt, um ihren Forderungen nach Verbesserungen des Bildungssystems Nachdruck zu verleihen. Was unterscheidet die diesjährigen Proteste von denen der letzten Jahre?
Ja, dieses Jahr hat sich insbesondere die Situation zugespitzt, weil die Repression stärker ist, weil es zu Verhaftungen kam von verschiedenen Gewerkschaften und weil sich jetzt auch die Gemeinden und die Eltern der Kinder mit der Gewerkschaft und den Lehrern solidarisieren. Also sind jetzt ganze Regionen eigentlich im Aufstand, haben die Überlandstraßen besetzt. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass die föderale Polizei fast schon verzweifelt versucht, diese Blockaden zu brechen, was aber nur ganz kurzfristig gelingt und dann meistens innerhalb von Stunden die Gemeinden die Straßen wieder blockieren.
Im Jahr 2006 gingen die Lehrerproteste in einen Volksaufstand über. Kann man die Situation heute mit der von damals vergleichen?
Ja, die kann man vergleichen. Nur ist die Situation heute schwieriger. Wir sind heute in einer viel stärker militarisierten Gesellschaft, auch aufgrund des sogenannten Krieges gegen die Drogenmafia. Und es kommt jetzt direkt zu Schusswaffeneinsätzen gegen Zivilbevölkerung. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, die weiter eskalieren kann und die auch viel gefährlicher ist wie die Situation des Volksaufstands vor 10 Jahren. Die Situation im Moment ist zusätzlich komplex, weil auch in Chiapas, in Michoacán, in Guerrero die Lehrer und Lehrerinnen viele Unterstützung genießen und ebenfalls im Streik sind. Andere Bundesstaaten haben sich teilweise angeschlossen und die Proteste der Lehrer und Lehrerinnen sind sozusagen ein Katalysator für den Unmut im Land, für den Unmut mit der Regierung Peña Nieto. Aber auch grundsätzlich ist es ein Protest gegen die neoliberale Politik in der Region.
Ja, Philipp, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und für die Informationen zu der aktuellen Lage in Oaxaca.
Herzlichen Dank dem Onda Info und liebe Grüße nach Deutschland.
Endlich bewegt sich was in Sachen Colonia Dignidad, der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles, in der Kinder systematisch sexuell missbraucht und chilenische Oppositionelle gefoltert und ermordet wurden. Nach Jahrzehnten ergebnislosen Ermittlungen gibt es jetzt die erste Vorentscheidung der deutschen Justiz. Und nach dem Kinostart des Polit-Thrillers Colonia Dignidad, es gibt kein Zurück von Florian Gallenberger, kündigte auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier an, die Rolle des Außenministeriums aufzuarbeiten und Akten freizugeben. Weitere konkrete Schritte der deutschen Regierung stehen allerdings noch aus.
Helmut Hoppe-Miotel es un hombre que asciende en el ranking por los abusos y atrocidades que ejecutó durante medio siglo. Chile aún recuerda las torturas, la explotación y los horrendos delitos cometidos en Colonia Dignidad. El número 4 de nuestro ranking de los delincuentes sexuales más buscados por la justicia, Helmut Hoppe, quien colaboró con Paul Schäfer durante décadas como médico del enclave alemán. Su delito, encubrir los abusos deshonestos cometidos por el líder de Villa Baviera. Hoppe conocía las desviaciones sexuales de Schäfer y facilitó las condiciones para que él abusara de menores por años. Pero, ¿quién era Helmut Hoppe?
Hartmut Hoppe war Arzt in der Colonia Dignidad und ein enger Vertrauter des Sektengründers Paul Schäfer. Wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch an Kindern war Hoppe von der chilenischen Justiz im Jahr 2013 zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Über 10 Jahre hatte dieses Verfahren in Chile gedauert, es ging durch alle Instanzen. Hartmut Hoppe entzog sich seiner Strafe trotz einer Ausreisesperre aus Chile. Im Jahr 2011 floh er nach Deutschland. Seitdem lebt er unbehelligt in Krefeld, denn in Deutschland wurde in Sachen Colonia Dignidad nur mit wenig Engagement ermittelt. Und das Grundgesetz verbietet eine Auslieferung deutscher Staatsbürger an andere Staaten. 2014 beantragte die chilenische Regierung, Hoppe solle seine Haftstrafe in Deutschland absitzen. 2 Jahre hat die Staatsanwaltschaft Krefeld sich Zeit gelassen für die Prüfung dieses Antrags auf Haftvollstreckung. Aber nun gibt es eine erste Antwort. Die chilenische Justiz habe im Verfahren gegen Hoppe nach rechtsstaatlichen Standards gearbeitet, sagt Staatsanwalt Axel Stahl und beantragt beim Landgericht Krefeld, Hoppe solle seine Strafe in Deutschland absitzen. Doch das ist nur der erste Schritt, denn jetzt muss das Landgericht seinerseits erneut die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards im chilenischen Verfahren überprüfen. Das müsse zügig geschehen, fordert Rechtsanwalt Wolfgang Kalik vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte ECCHR. Die deutsche Justiz müsse jetzt endlich dafür sorgen, dass Hartmut Hoppe seine Strafe verbüßt. Auch die Haltung des chilenischen Botschafters in Deutschland, Mariano Fernández Amunátegui, dazu ist klar.
Nosotros esperamos una respuesta y creo que la respuesta no debe ser otra que el señor Hoppe cumpla la condena que en Alemania.
Wir erwarten eine Antwort und ich glaube, dass die Antwort nur lauten kann, dass die Strafe gegen Herrn Hoppe hier in Deutschland vollstreckt wird. Denn Hoppe ist in Chile verurteilt und Chile ist ein Rechtsstaat.
Seit Jahrzehnten gehörte Hoppe zur Führungsgruppe der Colonia Dignidad rund um den Anführer der Sekte Paul Schäfer. Dieser hatte die Kolonie 1961 gegründet und dort von Anfang an systematisch Jungen sexuell missbraucht. Hartmut Hoppe hatte ihn nicht nur dabei unterstützt, sondern er, der in den USA Medizin studiert hatte, war das nach außen präsentierte Gesicht der Kolonie. Gebildet, sprachgewandt, weltmännisch. Er unterhielt Verbindungen nach Deutschland. Der ehemalige Koloniebewohner und Anwalt Winfried Hempel dazu.
Hoppe war ein CSU-Mitglied. Hoppe war eng befreundet mit dem ehemaligen Waffenhändler Gerhard Mertins, von dem man praktisch heute sagen kann, ohne dass es richtig zugegeben ist, dass der ein BND-Agent war. Der hat im Ausland herum Waffen gehandelt, wie er wollte.
Hoppe galt auch als Verbindungsmann zur chilenischen Diktatur. Besonders brisant, da die Sektenführung Hand in Hand mit dem chilenischen Geheimdienst DINA arbeitete, der ein Folterlager auf dem Gelände der deutschen Siedlung einrichtete. Über 100 Oppositionelle sind vermutlich auf dem Colonia Dignidad-Gelände verschwunden. Als Arzt war Hoppe für das sekteneigene Krankenhaus zuständig, in dem renitente Sektenmitglieder zwangsweise mit Psychopharmaka ruhiggestellt und mit Elektroschocks gequält wurden. Auch deshalb sind die Erwartungen an eine Inhaftierung Hoppes groß.
Natürlich würde es vielen, die Opfer der Colonia geworden sind, eine große Genugtuung sein, dass zumindest mal in einem kleinen Punkt hier was konkretisiert wird.
Sagt Anwältin Petra Schlagenhauf, die Opfer der Sektensiedlung vertritt. Rechtsanwalt Andreas Schüller vom ECCHR erklärt, Hoppe könne Deutschland eigentlich nicht verlassen, da er über Interpol zur Fahndung ausgeschrieben sei, warnt aber.
Es steht auch der Verdacht im Raum, dass Hartmut Hopp Pässe hat auf andere Namen, die ihm eine Ausreise oder eine Flucht erleichtern könnten.
Um dies zu verhindern, könnte die Staatsanwaltschaft ihrerseits
Hartmut Hopp in Untersuchungshaft nehmen, um eine Fluchtgefahr entgegenzutreten, bis dann letztendlich das Urteil vom Landgericht über die endgültige Vollstreckung der Strafe ergeht.
Immer wieder erinnern Angehörige von politischen Häftlingen an die in der Sektensiedlung Gefolterten und Ermordeten. Deren Geschichte und Verbleib sind noch lange nicht aufgeklärt. Unabhängig von dem chilenischen Verfahren gegen Hartmut Hopp ist auch in Deutschland gegen Funktionäre der Colonia Dignidad ermittelt worden. Wegen sexuellen Missbrauchs, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka, Mord. Bislang allerdings ohne jedes Ergebnis. Winfried Hempel sieht die Ursache in mangelnder Ernsthaftigkeit der Ermittlungsbehörden.
Hier hat man gewusst, dass deutsche Staatsbürger Opfer sind von großen, schweren Straftaten und dass auch der Täter ein Deutscher ist. Also hat sich die doppelte Hypothese ergeben, dass sie ermitteln mussten. Und sie haben praktisch 30 Jahre ermittelt und nie es dazu gebracht, diese Ermittlung zum Gericht zu bringen.
Der Anwalt und ehemalige Koloniebewohner sieht ein zwischenstaatliches Kompetenzproblem.
Der deutsche Staat hat immer gesagt, das ist ein chilenisches Problem. Wir respektieren die chilenische Staatshoheit. Die Chilenen haben praktisch überhaupt nichts gemacht, haben nur gesagt, wir haben hier im Süden Chiles so eine komische Sekte. Was sollen wir damit machen mit diesen komischen Deutschen? Wussten alles, was da abgeht. Und das hat Schäfer, also der hat 45 Jahre praktisch Behörden gegenseitig ausgespielt, Staaten gegenseitig ausgespielt. Also das hat er fantastisch in Anführungsstrichen gemacht.
Damit juristische und politische Fragen schneller geklärt werden können, fordert die chilenische Rechtsanwältin Magdalena Garcés eine koordinierte Zusammenarbeit der chilenischen und der deutschen Seite.
Yo creo que fundamentalmente hay necesidad de voluntad política por parte de ambos estados y también voluntad.
Entscheidend ist der politische Wille beider Staaten zur Aufklärung und zur Kooperation und auch die Entschiedenheit der Gerichte bei ihren Untersuchungen.
Esencial es la existencia de esa voluntad política y de los jueces.
Die schweren Verbrechen, die in Colonia Dignidad in Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst verübt wurden, müssten auch heute noch dringend aufgeklärt werden, sagt Andreas Schüller. Neben der Gerechtigkeit, die einzelnen Opfern zuteil werden muss, betont er die gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieser Prozesse.
Nicht nur die Symbolkraft, aber überhaupt die Wirkung von rechtlichen Verfahren haben eine lang wirkende Bedeutung in Gesellschaften hinein. Wenn es um Wahrheit geht, aber halt auch um Entschädigungen womöglich oder auch um Punkte der Nichtwiederholung von Straftaten, der Weiterentwicklung von Gesellschaften, dem Umgang mit einer Militärdiktatur und schwersten Menschenrechtsverbrechen.
Auch in diesem Sinne dringen Menschenrechtsgruppen aus Chile und Deutschland Bundespräsident Gauck, er solle sich bei seinem bevorstehenden Staatsbesuch in Chile im Juli für eine gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte der Colonia Dignidad einsetzen.
Die queer-feministische Hip-Hop-Band aus Kuba, Las Crudas Cubensi, war in Berlin. Vor einem begeisterten Publikum gaben die Bandmitglieder Odaimara Cuesta und Olivia Prendes ein Konzert auf dem Berliner Wagenplatz Kanal. Ihre Texte stellen die bestehenden Verhältnisse in Frage. Sie kritisieren den Kolonialismus, greifen das Patriarchat an und bekämpfen Rassismus auf allen Ebenen. Mit musikalischem und künstlerischem Geschick gaben sie eine bewegende Bühnenperformance.
Era un verano caliente en La Habana, Cuba. Corría el 1996 cuando el periodo especial conocido también como una de las mayores crisis económicas azotaba la isla desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Llovía como llueve en el Caribe. La humedad y el omnipresente calor hacían las maravillas, mezclándose con la mierda de vaca más orgánica que se pueda imaginar. Los charcos, espejismos de esa onírica y única realidad que vivimos en esta tierra de los siete rayos, reflejaban los restos de arquitectura llamada colonial. El sol en las cornisas y en todo el paisaje jugaba sus misteriosas partidas de luz y sombras. La etapa del mercadeo proveniente de Europa del Este finalizaba. El mar, siempre el mar, Ese aire que venía, quién sabe de dónde, y las bicicletas, siempre las bicicletas. La una, apasionada por las luchas de activismo por el respeto a la diversidad sexual. La otra, actriz bohemia emigrante oriental en su propio país. Las dos, jóvenes con la frescura y la voluntad de disfrutar sus risas y vidas al máximo. La una, artista de los colores, las formas y la comedia empírica. La otra, rebelde escritora de sus propios delirios y el rechazo a la eurocéntrica academia. La una, piel color chocolate, ojos redondos, belleza aplastante. La otra, pálida y gigante, ropa hecha en casa, andar inquietante. Discusiones filosóficas, carcajadas, conclusiones, música sudada, vapores y yerba fumada. ¿Qué hola? ¿Tú eres vegetariana?
Yo sí, ¿y tú?
Ja, 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 yo también, chica.
Gegründet wurde die Band Ende der 90er Jahre in Havanna. Uday Mara Cuesta und Olivia Prendes hatten von 1996 bis 98 eine Theatergruppe, Trobasancos Cubensi. Aus ihnen entstand Las Crudas Cubensi. Onda sprach mit ihnen.
Nos fundamos en La Habana en el año 1999, cuando la escena de hip-hop era bien fresca, bien contundente.
Wir gründeten uns 1999, als die Hip-Hop-Szene in Kuba noch ganz frisch und sehr kraftvoll war. Innerhalb dieser musikalischen Revolution fingen wir an, noch eine Revolution als Crudas Cubensi zu starten, weil die Szene zwar revolutionär war, aber auch sehr macho-mäßig, homophob und transphob. Wir fingen an, kubanischen Hip-Hop zu machen. Heute machen wir internationalen, globalen
Hip-Hop.
Nun waren sie auf Deutschland-Tour. Bremen, Mainz, Berlin, Köln. Die Tour haben sie selbst organisiert, mit der Unterstützung von Freunden und Bekannten. Sie stellen ihre neue CD vor, Poderosa, was so viel heißt wie Die Mächtige. Zwischen Hip-Hop und Poesie mischen die beiden Künstlerinnen in ihren Texten Spiritualität und Naturerlebnis mit einer Anklage an eine rassistische und sexistische Welt.
Kuba es un país con una población negra bien alta y el tema surge porque
die kubanische Bevölkerung ist zum großen Teil schwarz. Das ist natürlich Thema, weil ich von meiner eigenen Erfahrung als schwarze Person spreche in einer Welt, die überwiegend weiß, patriarchal und heterosexistisch organisiert ist. Meine Lieder sind Geschichten vom Leben in Kuba und außerhalb Kubas, in verschiedenen Teilen der Welt. Mit der Musik fordere ich nicht nur die Rechte der Schwarzen ein, sondern auch meine eigenen Rechte als Schwarze auf dieser Welt.
Seit 2006 leben Las Crudas Cubensi in den USA. Überall auf der Welt geben sie Konzerte, aber auch Workshops und Seminare zu Themen wie sexuelle Vielfalt, Rassismus und Kolonialismus. Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigt unter anderem der Anschlag im US-amerikanischen Orlando. Über Kuba sagen sie:
Nosotras sabemos que nuestra revolución es importante dentro de cualquier otra revolución, la revolución feminista, la revolución queer, la revolución antirracista.
Wir wissen, dass unsere Revolution wichtig ist. Innerhalb jeder anderen Revolution muss eine feministische, queere, antirassistische Revolution willkommen sein. In Kuba gibt es viele junge Menschen, die anders denken als der Staat. Das heißt aber nicht, dass sie unsere Forderungen unterstützen. Dies ist unser alltäglicher Kampf, dass sich die Mentalität der Menschen öffnet. Wir werden auch oft herzlich empfangen. Leider unterstützen uns die offiziellen Einrichtungen dabei nicht und wir haben andere Vorstellungen. Aber
die Institutionen haben die Augen und Ideen in einem Punkt, die wir nicht mit ihnen koinzidieren.
Montaña que tiembla, jarasca mojada. Olas que percuten toda la madrugada. Juntas dos cubensis que me.
Estamos como más en el área de independientes, artistas independientes.
Wir sind eher selbst organisiert und arbeiten mit unabhängigen und freischaffenden KünstlerInnen und AktivistInnen. Auf Kuba werden wir immer Meinungsverschiedenheiten mit den offiziellen Einrichtungen haben, da sie versuchen, den Queer-Begriff für sich zu besetzen.
Vamos a decir, dominan, por ejemplo, en términos de queer.
Olivia Prendes fügt hinzu,
que ser una persona queer es difícil en cualquier latitud del planeta donde te ubiques.
Unsere Position ist überall auf der Welt nicht einfach. Ein Teil der Menschen ist offen und steht auf unserer Seite. Und das ist total wichtig, wenn man sieht, was zurzeit mit der queeren Bevölkerung auf der Welt passiert. Sie ermorden uns in den USA, in Deutschland, in Kuba und Afrika. Ich denke, zurzeit ist queer zu leben an sich schon ein Akt des Widerstandes.
Ser queer ahora mismo es un acto de resistencia, es un acto de empoderamiento, es un acto de desafío.
Nadie, solo ellas en la marejada. La tierra nos une, nos da su llamada. Cuevas maquilladas con agua en
casa. Mehr Infos zu Las Crudas Cubensi findet ihr auf der Webseite crudascubensi.com. Crudas mit K.
Cuando publico mi amor aparece un arco iris aunque no quiera llover. Cuando publico mi amor estoy uniendo las culturas, los pueblos, los continentes. Cuando publico mi amor el mundo está mejorando y hay más personas con...
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.
Ay 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 ay, ooh. Ay 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 ay, not me, not you. Ay 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 ay. Bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Hi, Razininku, you're sick and provoking me. Nobody learned no nothing from no history. Tall little solid place with magic pebbles. Dasha sells equipment to the Chechen rebels. Я выхожу из аналого астрал. Там много чего слышал, но не записал. Несмотря на США, не потерял азарта. Бухаю строго каждое 8 марта. Sitting in the bathhouse on the Avenue B. And never agree. Sally, all empires fall. Even trends, they fade away. Even complete stranger asshole can lead you astray. But God damn it, this round is on me. Nobody learns no nothing from no history. Hi, ooh, ooh. Oh, not me, not you. Little Sally, my darling, your panic's so charming. Your shopping techniques are amazing. Celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling, your panic's so charming. Tall little Sally, my darling, you're a little shy.
You're a little shy.